bin gespannt, wie es sich dann anfühlt, wenn das jetzt wirklich dann auch Leute so nach außen sehen. Weil ich merke auch manchmal für mich, dass ich da ein bisschen naiv reingegangen bin. Dachte, ja cool, ist ja meine Musik, ich verarbeite da so meine ganzen Sachen.
Ja.
Aber dass dann jetzt so, Deutschland, Fernsehdeutschland mich einmal heulen sieht, das war dann schon im Nachhinein komisches Gefühl. Gebe ich zu.
Moin, moin, Hamburg!
Sie macht Musik für Menschen, denen es morgens schwer fällt, aufzustehen. Und die es trotzdem tun. Hat ihr mal ein Fan geschrieben. Deine Cousine alias Ina Bredehorn, unser Gast in dieser Folge. Ich bin Regine Marxen, das ist der Podcast der Hamburger Inside. Der Podcast vom Magazin der Hamburger. Dem Magazin, das dieser Stadt und ihren Menschen eine Bühne gibt. Oder sie hinter der Bühne besucht und hinter die Fassaden schaut. Hinter Inas Fassade zum Beispiel. Wer die Rocksängerin noch nicht kennt, wird sie demnächst kennenlernen. Seit dem 14. April läuft Sing Mein Song auf Vox und Deine Cousine ist Teil dieser Staffel. Tränen inklusive. Dabei hat sie gewettet, dass ihr das nicht passiert. Ina Bredehorn, Jahrgang 1986, aufgewachsen in einem Dorf bei Varel, Industriemechanikerin mit Meistertitel, den gut bezahlten Job schmeißt sie hin für den Sprung nach Hamburg und die Karriere als Musikerin. 2011 hat sie den Popkurs an der Hochschule für Musik und Theater gemacht. Der hat schon Bands wie Wir sind Helden, Seed, Boy und Revolverheld hervorgebracht. 2013 gründete sie Deine Cousine. 2014 gewann sie den Panikpreis der Udo Lindenberg Stiftung. Seit 2017 ist sie Bestandteil von Lindenbergs Live-Shows. Auf seinem 2018 erschienenen Album MTV Unplugged 2 Live vom Atlantik sang sie mit ihm das Duett Du knallst in mein Leben. 3 Alben gibt's inzwischen. Das letzte heißt Freaks. Und jetzt ist sie Teil der aktuellen Staffel von Sing Mein Song. Sie gibt Vollgas, macht sie immer. Ina will die ganze Bühne, die ganze Torte. Die Band ist ihr Baby, genau deshalb möchte sie auf gar keinen Fall künstlerische Demokratie. O-Ton. Klare Kante, klare Haltung. Wofür steht sie? Was nervt? Was motiviert sie? Warum hat sie einen gut bezahlten Job hingeschmissen, um hier in Hamburg Rockstar zu werden? Welchen Preis hat sie für diesen Schritt gezahlt? Die Antworten hört ihr hier. Gleich. Denn bevor wir loslegen, kommt ein Tipp von mir in eigener Sache. Hinter diesem Podcast steht ein kleiner, unabhängiger Verlag und ein ganzes Magazin. Das heißt Der Hamburger. Kann man sich easy merken. Erscheint 4-mal im Jahr und das im Coffee-Table-Format. Wenn ihr die volle Ina-Packung haben möchtet und euch Stories wie diese begeistern, solltet ihr euch genau dieses Magazin besorgen. In jede Ausgabe investiert unser Team Kreativität, Know-how und Leidenschaft. Hamburg und seine Menschen, so wie man sie selten sieht und liest. Wir mögen's echt, deshalb lassen wir die KI draußen. Ina Bredehorn wurde von Julia Schwendner fotografiert. Ihr Porträt erscheint in der Sommerausgabe. Im Text erfahrt ihr noch mehr über sie und ihre Welt. Das Magazin gibt's am Kiosk, online auch im Abo, Logo. Und wenn ihr den wöchentlichen Newsletter noch nicht kennt, Kulturempfehlungen, exklusive Inhalte direkt ins Postfach, dann ist jetzt ein guter Moment, ihn kennenzulernen. Einfach anmelden, online, kostenlos. Den Link zu all diesem gibt's in den Shownotes. Und wenn euch dieser Podcast etwas bedeutet, wir stehen bei 4,9 Sternen auf den Plattformen. Helft uns, das zu toppen. Es dauert 30 Sekunden. Für euch. Für uns und für unsere Gäste macht das den Unterschied, wie oft dieser Podcast gefunden und gehört wird. Und jetzt zurück zu Ina, zur Musik. Ich habe sie gefragt, kennt demnächst ganz Deutschland deine Cousine?
Naja, das hoffe ich ja mal. Mir hat neulich ein Fan irgendwie geschrieben, bist du jetzt Mainstream? Da habe ich, also ich antworte generell, manchmal, wenn ich sowas sehe, nicht wirklich, aber ich habe dann so darüber nachgedacht und dachte kurz, naja, wenn dann so die Werte, für die ich so angetreten bin und die mir so wichtig sind, wenn die dann Mainstream werden, ja, auf jeden Fall super gerne, hoffentlich.
Okay, gib uns einen kurzen Einblick. Was sind das für Werte? Das bietet sich an dieser Stelle danach zu fragen.
Oh Gott, das jetzt geht jetzt schnell im Podcast, ja.
Ja, das ist ein früher Exkurs.
Ich würde mal sagen, so weitestgehend stehe ich für eine linke, feministische Gesellschaftsform ein. So, das ist mir wichtig.
Ja.
Ich habe es auch noch nicht gesehen. 14. April ist der Start. Dieser Podcast erscheint am 15. April. Und vielleicht haben einige der ZuhörerInnen schon reinschauen können. Für alle, die es noch nicht geschafft haben. Und das ist wahrscheinlich eine ganze Riege. Welche Cousine lernen Sie denn da kennen, jenseits der Schlagworte, die du jetzt schon genannt hast? Lernen Sie auch die emotionale Cousine kennen? Denn am Ende wird in diesem Format irgendwie immer geheult.
Ja, also die wahre Antwort ist, ich schulde Campino auch. Ich habe eine Wette verloren. Ich musste jetzt gerade ein Paket losgeschickt, weil ich habe auch zweimal geheult, ja. Aber das eine Mal war eigentlich, es war eh Quatsch, sich darauf einzulassen, weil das eine Mal war mit Ansagen, weil ich habe ein für mich sehr emotionales Thema, worüber ich jahrelang ein Lied schreiben wollte, was ich aber nicht geschafft habe. Und dann ist es mir, man muss sich ja bei Sing Mein Song mit diesen Songs vorher beschäftigen von den anderen Künstlern und Künstlerinnen. Und da ist es mir dann irgendwie so bei einem Song, der lief wie Schuppen vor den Augen gefallen. Ich habe gedacht, ey, bessere Worte dafür werde ich nie finden. Ich nehm dieses Lied, ich mache den Chorus, nehme ich dafür und schreibe neue Strophen und habe dann da ein Thema verarbeiten können, wo ich lange nicht wusste, ob das irgendwie klappt und ob ich das machen möchte. Und das Witzige war für mich, dass ich beim Vorgespräch von Sing Mein Song noch gesagt habe, ja cool, ich freue mich total, dass ich dabei bin, aber es gibt ein Thema, über das ich nicht reden werde. Und dann habe ich es aber ja am Ende irgendwie doch gemacht, weil es sich richtig angefühlt hat. Ich bin gespannt, wie es sich dann anfühlt, wenn das jetzt wirklich dann auch Leute so nach außen sehen, weil ich merke auch manchmal für mich, dass ich da ein bisschen naiv reingegangen bin, dachte, ja cool, ist ja meine Musik, ich verarbeite da so meine ganzen Sachen. Ja. Aber dass dann jetzt so Fernsehdeutschland mich einmal heulen sieht, das war dann schon im Nachhinein ein komisches Gefühl, gebe ich zu.
Ist denn deine Cousine oder sind deine Cousine und Ina, sind das zwei getrennte Personen oder ist das eigentlich eins?
Nee, ich würde sagen, deine Cousine und Ina sind echt ziemlich dieselbe Person. Der einzige Unterschied ist, dass deine Cousine eigentlich nicht alle Seiten von Ina zeigt. So. Deine Cousine ist ein bisschen mutiger noch und deine Cousine ist noch hoffnungsvoller. Und Ina braucht die Hilfe von deiner Cousine, um sich manchmal aus diesen Löchern, die Ina hat, rauszuwinden. So, also ich bin, ein Fan hat mal geschrieben, deine Cousine ist Musik für Menschen, denen es morgens schwerfällt aufzustehen, aber die es trotzdem tun. Und ehrlich gesagt, habe ich mich da selber sehr auch gesehen gefühlt. So, ich dachte, ja, das ist ehrlich gesagt, das fühle ich. So, das habe ich. Ich bin manchmal selber, ich schreibe Songs, um mir selber in den Arsch zu treten. So, und um mir selber Sachen zu erklären. Aber wir merken auch immer wieder, wenn ich mit meinem Produzenten im Studio sitze, dass das so hart verknüpft ist, dass wenn ich eine Sache auch nur so ein bisschen nicht fühle oder nicht nachvollziehen kann, dann wird es sofort eng. Dann wird es sofort, ja, nee, das geht nicht an. So, und dann geht das auch nicht weiter an dem Punkt. Das heißt, die sind sehr, sehr verknüpft, ja.
Und warum hat Ina deine Cousine getauft?
Naja, da gibt es ehrlich gesagt viele Gründe für. Also erstens war der Name Ina für blonde, laute Frauen in Hamburg sehr, sehr besetzt zu der Zeit, wo ich angefangen habe.
Ich habe eine Vorstellung, wen du meinst.
Ja, jeder Mensch hat, glaube ich, eine Vorstellung, wenn ich meine, wenn man in Hamburg wohnt. Dann kommt noch dazu, dass das so die Hochphase von Deutschpop war, wo so Menschen mit Akustikgitarren um den Hals so heißen, wie sie heißen. So, da hat man auch eine Vorstellung, wer das alles sein könnte. Mhm. Jungs wie Mädchen, Männer wie Frauen waren alles so. Es war immer so, wenn du so heißt, wie du heißt, hast du eine Akustikgitarre um und stehst irgendwo am Wasser. So, und dann drehst du da so dein Video. Aber ich mache ja Bandmusik. Das ist ja Rock. So eine Mischung aus Rock und Punk und das fühlt sich irgendwie ganz anders an und alle Menschen, mit denen ich mich so identifiziert habe, das sind Bands, das sind Bandnamen. Für mich war aber damals ganz klar, ich will irgendwie eine Gemeinschaft gründen, wo sich ganz, ganz viele Leute zu Hause fühlen und ich will auch so mit denselben Leuten auf Tour sein und ich möchte, dass die alle zu mir gehören, aber auf gar keinen Fall möchte ich künstlerische Demokratie und ich möchte vor allen Dingen nicht weil ich habe damals meinen Job hingeworfen, um Musik zu machen. Und ich kannte diese ganzen Themen aus den Jahren davor schon. So dieses, man hat so ein Bandkonstrukt aus Freunden und dann möchte der eine aber jetzt Meeresbiologie studieren plötzlich und der andere dem ist wichtiger, eine Familie zu gründen. Und ich bin dann irgendwie so ein bisschen so übrig geblieben mit, naja, aber ich will eigentlich jetzt all mein Leben unterordnen diesem Ziel, ich möchte Musik machen. Ich möchte Musik machen, ich möchte vor Leuten stehen, ich möchte große Tourneen spielen. So, und ich hatte viel zu viel Angst davor, Leute in dieses Konstrukt mit reinzulassen, die dann plötzlich ihren Lebensplan dem nicht komplett unterordnen. Und dann war für mich ganz klar, ich muss das alleine machen. Ich muss das alleine machen und ich muss die ganze Kontrolle haben, weil ich will nicht, dass das kaputt geht, wofür ich jetzt alles gerade opfere, weil irgendjemand sagt, ich habe mir überlegt, jetzt doch Brunnen bohren in Afrika, was eine mega geile Sache ist. So. Aber ich hatte mich ja nun mal jetzt entschieden, meinen sehr gut bezahlten Job an den Nagel zu hängen und zu sagen, ich will dann doch nochmal wirklich Rockstar werden. So. Fände ich geil. So. Und all diese Sachen zusammen haben irgendwie dafür gesorgt, dass es klar war, dass mein Name nicht so die richtige Antwort ist. Aber mir war wichtig, dass Menschen wissen, dass ich Ina bin, weil es halt nicht so eine richtige andere Person ist. Und deshalb habe ich gesagt, ich brauche etwas, wo man ganz klar weiß, ich heiße Ina. So, das bin ich. Aber ich bin halt eben auch deine Cousine. So.
Das ist auf jeden Fall eine Einladung in deinen Denkkosmos. Großartig finde ich, dass du da rangegangen bist und gesagt hast, so, ich will jetzt aber Rockstar auch werden. Mhm. Und du hast den gut bezahlten Job schon erwähnt. Und da sind wir bei Ina tatsächlich und Inas Herkunft, die ja gar nicht aus Hamburg kommt, sondern aus Varel, aufgewachsen in Niedersachsen. Und Ina ist eigentlich, warte mal, Meisterin, richtig? Du hast auch den Meister gemacht, ja. Nämlich Maschinenschlossermeisterin.
Genau, also für alle Menschen, die aus unterschiedlichsten Generationen kommen, ist es im Prinzip Werkzeugmacher, ist der ganz alte Beruf, Werkzeugmacherin, dann Maschinenschlosserin und dann aktuell heißt das Industriemechanikerin und das ist auch der Job, den ich quasi gelernt habe. Mhm. Dann habe ich auch darin Meistertitel gemacht und ich habe sogar fast Wirtschaftsingenieurswesen zu Ende studiert. Aber das habe ich dann kurz vor Schluss dann doch abgebrochen, weil das Verhältnis aus Studiengebühren zahlen und ich bin ja irgendwie auch schon in der Musikbranche, aber verdiene nicht wirklich Geld, sondern muss eigentlich kellnern. Das stimmte dann für mich nicht mehr. Und dann musste ich und wollte ich. So ein paar Klausuren vor Schluss habe ich dann abgebrochen. Genau.
Da gibt es ja aber eine Gap, ne? Zwischen diesen zwei Welten.
Es gibt eine super krasse Gap, aber es gibt auch super viel Parallelen, ehrlich gesagt. Weil es ist beides eine krasse Männerwelt, beides ein super hartes Business und in beiden Welten wurde ich eigentlich ausgelacht für das, was ich hier gerade will und probiere und wo mein Ziel liegt. Das ist das Interessante. Und deshalb habe ich auch manchmal das Gefühl, dass mich heutzutage so richtig schocken tut mich nichts mehr, weil mir wurden Hammer hinterhergeworfen, mit mir wurde wochenlang nicht geredet, weil ich eine Frau bin und weil man mich nicht haben wollte in irgendwelchen Abteilungen. Ich habe so viele Erfahrungen mit so komischen männlichen Verhalten gemacht, dass mich nichts mehr schockt und auch nichts mehr kleinkriegt. Und das ist, ehrlich gesagt, eine Sache, die ist nicht schön, dass man da durch musste, aber die ist eine krasse Superkraft jetzt. So, das ist einfach, ich sage, ja, okay, alles klar. Mich kriegst du da nicht mehr raus. Also dieses Türen eintreten gegen jede Widerstände, das habe ich so oft gemacht, dass mich das nicht mehr aufhält.
Du hast es ja aber selbst gewählt. Wie bist du in diesen Job reingekommen?
Naja, wie man so reinrutscht in so manche Sachen. Ne? Ich habe mir diese Frage, ob das ein vermeintlicher Männerberuf ist oder nicht oder so, ich habe mir diese Fragen nie gestellt. Also wonach entscheidet man, was man wird? Das ist ja ein Erfahrungshorizont. So, was kennt man? Was hat man schon mal gesehen? Was hat man kennengelernt? Und in meiner Familie waren nun mal alle Maschinenschlosser, Werkzeugmacher, Schmiede, so. Also außer meine Mutter, von der ich aber im Endeffekt das Selbstständigsein gelernt habe, weil das konnte ich mir da abgucken. Ich habe da erfahren, wie es ist, eine Selbstständigkeit zu haben. An meiner Mutter konnte ich mir das beobachten. Aber alles andere, was ich so mein Leben lang gesehen habe, waren Menschen, die in einem Industriebetrieb arbeiten, der sich mit Metallverarbeitung beschäftigt. Und im Endeffekt war das so eine Mischung aus, das kenne ich. Ich musste super viel anpacken zu Hause. Wir haben ganz, ganz viel. Wir waren viel im Wald mit. Ich musste ganz früh mit Hammer, Meißel, Flex irgendwie Motorsäge musste ich umgehen lernen, weil ich komme aus einer Familie, in der männliche Werte sehr, sehr höher bewertet wurden als weibliche Werte so. Und was machst du als kleine Schwester, als Tochter, als was machst du? Du passt dich dem irgendwie an. Also zumindest habe ich das gemacht. Ich wollte da irgendwie auch ja dazugehören, so musste auch in Teilen dazugehören. Und dann habe ich einfach mir das alles so angeeignet und ich fand das nie komisch. So, und am Ende war das dann irgendwie so eine Mischung aus, naja, für Abitur reicht's nicht. Was machst du denn jetzt? Und dann bin ich da irgendwie gelandet. Ich fand das, ich kann so rückwirkend betrachtet gar nicht sagen, ob das eine richtig klare Überlegung war. Ich habe das einfach, mir liegt was Handwerkliches. Mir macht das bis heute Spaß. Ich handwerke gerne. Ich liebe, dass ich Zusammenhänge verstehe. Und mir fiel das damals nicht schwer. Und mein Vater hat auch gesagt, Industrie ist doch total geil. Da kannst du doch jeden Tag Musik machen damit. Das kannst immer schön, wenn die anderen aus der Schule kommen, kannst du zur Probe fahren. Und das hat er mir sehr gut verkauft. Und das stimmte auch ein paar Jahre. Bis dann so nach der Ausbildung natürlich die Realität ins Leben kickt und das dann alles so ein bisschen ernster wird. Genau. Aber so lange war das cool.
Nun kippt es irgendwann das Verhältnis zwischen Musik ist doch ein tolles Hobby, meine Tochter.
Ja.
Zu Musik ist ein toller Beruf. Und ich kann mir vorstellen, das hat dann zu Hause für Verwirrung gesorgt, oder?
Naja, das Gute war, dass ich zu dem Zeitpunkt ja schon so alt war, dass das jetzt ja auch wirklich vollkommen egal ist. Ich war ja 24, als ich das hingeworfen habe. Ich habe schon fast 9 Jahre in dem Unternehmen gearbeitet, konnte mir einigermaßen etwas ansparen. Ich habe jetzt ja nicht mehr unter den Fittichen meiner Eltern irgendwie im Zuhause gewohnt oder sowas. Von daher, aber klar, so dieses
Eltern sind eine Instanz.
Eltern sind eine Instanz und vor allen Dingen dieses Gefühl von, also ich werde nie vergessen, ich komme ja eigentlich noch aus, also Fahre ist schon die nächstgrößere Stadt. Ich komme eigentlich aus einem noch kleineren Dorf, 8 Kilometer weiter. Und da gab es dann damals so eine Kneipe. Und wenn man dann da zu der Zeit mal aufgetaucht ist, dann habe ich diese mitleidigen Blicke der Dorfbewohnenden und der Freunde und Freundinnen meiner Eltern so gesehen und war einfach, ja, okay, krass, die gucken mich einfach an, schütteln im Kopf und sagen, die armen Eltern, die dachten gerade, mit den Kindern sind sie jetzt ja durch, toll, die haben sie alle in trockene Tücher gekriegt und jetzt macht das Kind sowas Dummes. So. Das habe ich gesehen und ja, ich sag mal so, ich glaube, viele denken bis heute, dass ich, die haben die nicht mitgekriegt, was ich mache und ich glaube, die denken bis heute, ach, ob die klarkommt, ich bin mir nicht sicher.
Du wirkst auf mich so, als wärst du bisher ganz gut klargekommen. Die Liebe zur Musik, die kam ja aber nicht, glaube ich, gelesen zu haben über ein bestimmtes Instrument. Also du bist jetzt keine Frau, die perfekt die Gitarre spielt oder so. Wie kam denn die Musik rein in dein Leben?
Ich würde sogar sagen, ich kann gar nichts perfekt. So, ich bin da eine typische Person, die sich so, mein Bruder und ich machen mal Witze. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. So. Und ein bisschen so fühlen wir uns beide, glaube ich, so, dass wir uns so durchs Leben geschlichen haben, so was alles angeht. Mir fallen manche Dinge recht leicht. Und ich habe als Kind immer gesungen. Ich habe schon im Kindergarten die Bühne gesucht. Und das war schon immer so, wo ist die erste Reihe, in die ich mich reinstellen kann? Und im Prinzip war da nur so eine große Suche nach dem, wo finden denn Leute auch, dass ich diese erste Reihe verdient habe? So, da war ein ganz großes Gesuche. Ich sag manchmal, wenn jetzt jemand im Kinderalter zu mir gesagt hat, Kindesalter, dass ich Schauspielerin werden sollte, weil ich das total gut kann, vielleicht wäre ich dann Schauspielerin geworden. Ich weiß es nicht. Ich hatte einfach ein Erlebnis in der Grundschule, wo ich recht früh gemerkt habe, dass meine Stimme irgendwie besonders ist und dass da Menschen dran kleben bleiben, weil das war da schon so. Und da gab es einfach so ich hatte einen sehr musikalischen Klassenlehrer in der Grundschule und der hat jeden Tag mit uns angefangen. Der Schulunterricht startete einfach erstmal mit Singen. So. Ich wurde die Tage lustigerweise im Interview gefragt, ob das so eine Art Waldorfschule oder irgendwas war. Nee, es war eine ganz normale niedersächsische Grundschule. Einfach mit einem sehr, sehr tollen, sehr musikalischen Grundschullehrer, der das einfach so gemacht hat. Und da hatte ich dieses Erlebnis, dass wir Rolf Zuckowski-Lieder gesungen haben, die mich in meiner Kindheit total begleitet haben. Und ich habe so ein Solo bei Wann kommst du, Weihnachtsmann, für eine Schulaufführung geübt. Und er ist rüber in die andere Klasse, hat die Klassenlehrerin geholt, kam mit ihr wieder rein, hat gesagt, das musst du dir anhören. Ina, nochmal bitte. Und da dachte ich, ah, hier ist was versteckt. Und irgendwie bin ich, mir hat das immer Spaß gemacht. Ich bin da irgendwie einfach dran geblieben. Und dann habe ich mich so damit so durchgehangelt. Und später habe ich dann gemerkt, ah ja, wenn ich meine Stimme benutzen will, wäre es total schlau, wenn ich auch noch Instrumente spielen könnte, weil dann kann man das alles mehr verknüpfen. So. Und ich bin nie so richtig gut da drin, das so zu Ende zu bringen und dann so wirklich an so ein Level zu kommen, dass ich sage, ich spiele Gitarre. Aber ich spiele ja Gitarre. Ich tue es vor Menschen, ich tue es auf Bühnen. Ich spiele auch Gitarre auf Bühnen. Ich habe zu Sing Mein Song noch ein weiteres Instrument versucht zu lernen, was ich auch im Sing Mein Song spiele, was mein Opa mir kurz vor seinem Tod geschenkt hat mit den Worten, ja, ich hätte mir gedacht, dass du das vor so ein paar tausend Leuten mal spielen kannst. So. Und ich glaube, das war das schlechteste Platt auf diesem Planeten. Aber da habe ich gedacht, ja, ey, was gibt's für eine bessere Möglichkeit, als das jetzt zu machen? Und jetzt spiele ich halt vor ein paar tausend Leuten diese Quetschkommode von meinem Opa. Und hatte dann so ein paar Stunden Unterricht in der Schanze, ganz süß. Und das sind immer so Sachen. Ich setze mir immer so Ziele und dann gehe ich bis dahin. Und dann gucke ich, ob ich dann nochmal ein nächstes Ziel entwickle für mich.
Du warst gerade eben wunderbar nachlässig, also milde zu mir. Denn natürlich ist die Stimme auch ein Instrument.
Ja.
Und das scheinst du ja sehr früh beherrscht zu haben. Du hast aber wahnsinnig, wenn du singst, du hast ja schon gesagt, Punkrock, das hat Druck.
Mhm.
Hast du da manchmal auch Stimmprobleme?
Ich glaube, genau das ist der Punkt, weshalb ich bin gerade bei diesem Wort, das hast du früh beherrscht, bin ich gerade so zusammengezuckt.
Ja.
Weil genau das habe ich eigentlich nicht gemacht, weil ich hatte krasse Stimmprobleme. Ich hatte, also das ist auch so in dieser Zeit zwischen 17 und 20, ich habe das nie genau nachgeguckt, wann das war, da konnte ich fast 2 Jahre gar nicht singen. So, und da war überhaupt nicht daran zu denken, dass das immer mein Job wird. So, und dass ich da eine Stabilität reinkriege. Ich hatte halt Stimmbandknoten, ich wurde operiert mehrere Mal in meinem Leben. So, und ich habe immer noch Stimmbandknoten oder wieder. Aber jetzt gehören die zu mir. Ich kann damit umgehen und ich hab gelernt, wie ich mit denen umgehen muss und so. Und ich habe gelernt, was mir gut tut, was mir nicht gut tut, worauf ich achten muss. Und habe mir so Technik nachträglich erarbeitet und macht das auch immer wieder in Phasen. Also immer wieder in Phasen sage ich so, jetzt will ich nochmal eins mehr Stabilität da reinkriegen, eins mehr lernen. Und so, wie ich das mit der Stimme mache, mache ich das eigentlich mit fast allen Dingen. Ich merke immer, dass ich so einen Grundstock habe und dann gucke ich nochmal eins weiter, weil ich brauche auch so Entwicklung und ich brauche für, aber es ist immer so ein sprunghaftes Hirn, das muss auch ein bisschen Spaß machen. Das heißt, aktuell ist es dann dies und nächste Woche ist es das. So, aber es ist immer schön, dass wenn man wieder so von der Disziplin eins weiterspringt, dass ich immer feststelle, ah cool, der Grundstock, den ich das letzte Mal gelegt habe, der ist jetzt da. Und der fällt mir viel leichter und jetzt kann ich das nächste aufbauen. Also deshalb, Stimme wird immer ein Thema für mich bleiben. Ich habe auch, ich habe immer Fotos von meinen Stimmbändern auf Tasche. Und lass sie regelmäßig kontrollieren. Aber es ist was ganz anderes. Es ist, früher hat mir damals mal ein Arzt gesagt, ja, Frau Bredon, Sie können halt nicht singen. Lassen Sie das doch einfach. Ist ja nicht Ihr Job. So.
Doch.
Ja, das war ja damals aber nicht so. Den würde ich, den habe ich dann irgendwann mal, glaube ich, eine Einladungskarte geschickt. Als ich das erste Mal auf Arena-Tour mit Udo Lindenberg war, habe ich dem eine Einladungskarte geschickt. Ich weiß nicht, ob er hingegangen ist.
Jetzt sind wir bei einem spannenden Thema, Udo Lindenberg, aber ich glaube, wir müssen nochmal zurückrudern. Wann sagst du, irgendwann kam so der Changing Point, ich möchte jetzt doch voll auf die Musik setzen. War das auch der Punkt, wo du nach Hamburg gegangen bist oder ist das unabhängig voneinander zu betrachten? Wie kam das?
Ich bin dafür nach Hamburg gegangen. Also Hamburg war schon immer so ein Sehnsuchtsort. Ich hatte viele sehr gute Freundinnen, die hierher gezogen waren, schon so direkt, die haben Abitur gemacht, während ich meine Ausbildung so gemacht habe. Dann sind die zum Studieren hierher. Es war sowieso jahrelang der Ort, wo wir natürlich, guck mal, also so Jaderberg, Oldenburg, die ganze Ecke, wo ich herkomme, das ist ja keine 2 Stunden entfernt. So. Mhm. Das heißt, hier sind wir ja immer auf Konzerte gefahren. Also ich bin hier in all die Clubs, in denen ich jetzt irgendwie selber spielen durfte die letzten Jahre.
Wo befinden wir uns mit diesem Umzug Hamburg? Wann war das?
2011 war das. Ich hatte, ich sag mal so, mein Konstrukt von cool, ich bin jetzt hier angekommen in diesem Job und ich mache das alles und ich bin hier irgendwie auch einigermaßen erfolgreich, hatte ja die Meisterprüfung, dann wurde ich befördert, dann saß ich im Büro, habe so Projektmanagement gemacht und habe gemerkt, ach schade, Büro macht gar nicht so viel Spaß wie Schrauben. So, das war schon so die erste Erkenntnis, dass dieses, witzigerweise hatte ich viel mehr komische Kämpfe im Büro auch, weil Akademiker dann doch noch ein viel größeres Problem mit Frauen kommen jetzt und reden mit ihnen hatten, als normale Menschen in der Halle, sag ich mal, so ganz blöd gesprochen. Also in der Halle war es irgendwie viel, bis auf ein paar ältere, engständige, so Motze-Typen, war da eigentlich ein echt supportives Umfeld für mich so. Da gab es halt ein paar Pappenheimer, wo du einfach klar warst, okay, mit dem brauche ich gar nicht versuchen. Und die anderen haben sich eher gefreut, hatte ich das so das Gefühl, dass da so ein bisschen frischer Wind reinkam und dass man so ein bisschen andere Themen hatte und dass sich vielleicht der Tonfall ein bisschen geändert hat. Und ich habe da wirklich tolle, kollegiale Erfahrungen gemacht damals so. Aber im Büro wurde das alles so ein bisschen komischer. So, da wurde das alles so ein bisschen so, dass ich so das Gefühl hatte, ich muss mich hier eigentlich viel mehr beweisen als in der Halle. Und das waren so erstens so Sachen, wo ich sagte, ey, habe ich Bock da drauf, mich hier jetzt mein ganzes Leben immer wieder so zu beweisen, dass ich in diesem Job als Frau so mithalten kann und immer wieder allen, weil das war natürlich, du hast dann ja auch, das ist gar nicht so ein Umfeld, es wäre nicht so ein Umfeld gewesen, wo immer alles gleich bleibt, sondern wo immer mal so Zuliefererfirmen dazukommen und hier mal ein Externer und so. Und dann merkte ich, ich habe keinen Bock, jedes Mal am Telefon zu erklären, dass ich eine Frau bin, mit der sie gerade reden und dass das vollkommen okay ist und dass ich das kann. Und dieses ganze Konstrukt fing so ein bisschen in meinem Kopf an zu bröckeln. Ich merkte, weiß nicht, ob ich hier so glücklich werde. Und dann hatte ich auch ein paar Kollegen, die Musik gemacht haben, früher, so im jungen Alter. So, und ich merkte, mit was für strahlenden Augen die so von dieser Zeit früher redeten. Und dann ging das so los, dass ich teilweise mit meinen Leuten, dann haben wir so Gigs gespielt, die die jahrelang gespielt hatten. Dachte ich, okay, krass, das bin ich also in 10 Jahren. In 10 Jahren kommt irgendeine jüngere Band und nimmt mir so diesen einmal im Jahr Auftritt, der für uns eine totale Wichtigkeit hat und der so ganz romantisiert wird, den nehmen die mir dann weg. Da kann ich mir jetzt schon drauf einstellen. So ist der Lauf der Dinge. Und dann hatte ich an Silvester so eine Erfahrung und war so, ey, haben einen Gig gespielt auf irgendeiner Silvesterparty. Und ich habe zum Kumpel am nächsten Tag gesagt, das war jetzt dieser Auftritt, auf den ich mich monatelang gefreut habe. Der war gar nicht so geil. So. Und da habe ich gemerkt, scheiße, mein Leben muss so sein. Ich kann nicht so dieses, sich an so ganz kleinen Momenten festhangeln, die dann so aufgeladen werden, sondern ich muss irgendwie dafür sorgen, dass mein Leben mehr Bedeutung hat. Es ist mir hier, es ist mir einfach zu klein, es ist mir zu wenig, da passiert nicht genug. Und dann habe ich all meinen Urlaub mal zusammengekratzt und war 4 Wochen in Hamburg, habe auf dem Kiez gewohnt und nur Musik gemacht. Was soll ich sagen? Nach diesen 4 Wochen bin ich nach Hause. Montags habe ich mir einen Termin bei meinem Chef geholt und habe gesagt, ich würde übrigens super gerne kündigen. Sie hatten gerade 4 Wochen frei. Ja, hätten Sie mir die mal besser nicht gegeben. Da hat sich leider...
Ich habe Blut geleckt.
Da hat sich leider verändert, dass ich jetzt kurz nochmal meine... Dass ich jetzt hier nochmal alles in Frage gestellt habe. Ja, und dann war der ganz süß. Also das muss ich auch sagen. Die waren eigentlich alle total sweet. Und haben so wirklich... Die waren so, ich glaube, sie haben so eine Art Midlife-Crisis oder so. Sie sind ja auch schon hier, seitdem sie 16 sind. Aber wir würden sie jetzt auch einfach erstmal 3 Jahre freistellen. Und wenn sie dann mit einem fertigen Studium zurückkommen würden, dann fragen wir nicht nach, was sie getan haben. So. Aber ich so, war eigentlich der Plan, bräuchte ich auch nicht. Aber ja, klar, habe ich natürlich auch nicht Nein gesagt. Dann bin ich erstmal freigestellt worden. Nach 1,5 Jahren habe ich dann angerufen und meinte, es wäre schon gut, wenn sie jetzt einfach die Kündigung schicken würden und nicht mehr mit mir rechnen würden. Ich würde jetzt dann auch wirklich nicht wiederkommen. Vielen Dank für alles, aber ich würde wirklich nicht wiederkommen. Ja, da konnte ich noch lange nicht von der Musik leben.
Du hast in der Gastronomie gejobbt, richtig?
Ja, also, genau. Ich habe in vielen verschiedenen Läden, ich habe alles gemacht. Ich habe Weihnachtsmärkte, ne, die Kack-Gastronomie, die coole Gastronomie. Ich habe mir das so zusammengebaut. Ich habe in Ganztagsschulen irgendwie, damit ich mehr Gitarre üben muss, für Kinder nachmittags irgendwie so Nachmittagsstunden gemacht. Ich habe wirklich, also es gibt, glaube ich, fast nichts, was ich nicht gemacht habe, um Geld zu verdienen. Umzüge, Paket verlegen. So, das ist ja schön, wenn man dann ein paar handwerkliche Sachen auch kann. Alles Mögliche gemacht, um klarzukommen. Aber mir war da schon klar, ich kann nicht zurück. Ich will nicht zurück in so ein Leben. Ich möchte selbstbestimmt, so was auch immer das bedeutet, mein Leben führen.
Wie wichtig ist für dich die Connection zu Udo Lindenberg? Du hast den Panikpreis gewonnen und du bist auch Teil dieses Udo Lindenberg. Ich glaube, du hast es Zirkus genannt.
Ja,
das ist ein Zirkus. Wie wichtig ist das für deine Cousine-Werdung?
Also deine Cousine gab es ja schon vorher quasi. Also ich sag mal so, nicht richtig so, dass es auch Menschen mitbekommen haben. Aber Udo und ich haben uns kennengelernt darüber, dass ich unter dem Namen deine Cousine Lieder zu ihm, zu diesem Förderpreis, den er hat, geschickt habe. Mhm. Und die fand er super. Und darüber haben wir uns kennengelernt. So. Und deine Cousine war da noch sehr in der Findungsphase, würde ich sagen. Es war sehr so, wo geht die Reise hin? Wie mache ich das jetzt genau? Wer genau will ich sein? Was von mir will ich preisgeben? Aber diese ganze Connection ist natürlich unfassbar wichtig gewesen. Und ich bin mega dankbar dafür, dass das passiert ist. Weil am Ende des Tages ist es ja auch so, viele Leute glauben, dass das dann irgendwie so, man hat, dass das ja irgendwie auch so, also Udo Lindenberg hat sie berühmt gemacht. Weiß nicht. Also, ich bin ja nach Hamburg ohne irgendwas. Ich kannte niemanden, der Connections hatte. Es war eine Mischung aus Glück und sich immer wieder in die Position bringen, am richtigen Ort zu sein.
Ja.
Überhaupt so. Und dafür habe ich wirklich jeden Abend in Kauf genommen. So, ich habe alles, bin überall hin, mich überall rumgetrieben. Aber was natürlich Udo ist auf vielen Ebenen wichtig gewesen, weil erstens habe ich unfassbar viel gelernt. So, wenn du ich verdiene mein Geld mit so ein bisschen Coverjobs, Kellnern, hier mal, hier und da. Also ich habe ja schon super viel gespielt und ich hatte schon auch viel Bühnenerfahrung so in meinem Leben generell. Aber ich habe ja noch nie eine Arena-Tournee gespielt. Und dass dann jemand kommt und sagt, kommst du jetzt mit auf Tour? Und ich sage, ja, Arena-Tournee, weiß nicht, da gibt es ja 1000 andere, die das schon gemacht hätten als Background-Sängerin. Und wenn dir einfach jemand zutraut, ja, das kriegst du schon hin. Das ist schon krass, ne? Wenn du einfach da rausrennst und sagst, hier stehen jetzt halt nicht mehr 1000 Leute, hier stehen jetzt einfach so größte Konzert, was ich mit ihm gespielt habe, waren einfach, glaube ich, so 40.000. Und da gerade so die ersten Shows, ich war mir ja noch nicht mal sicher, ob ich das kann. Und da aber einfach dieses Selbstbewusstsein auch über so Tourneen zu gewinnen, zu sagen, ach krass, ich glaube, Udo hatte recht, ich glaube, ich gehöre hier irgendwie hin.
Hm.
Und dass sich das dann auch so entwickeln darf und ist ja auch ein Mensch, der gerne Charaktere auf der Bühne hat. Das ist ja kein unsichtbares Etwas da, sondern der will ja, dass du bist und dass du da vorne rausrennst und mit all dem, was dich ausmacht, auch diese Show bereicherst.
Ja.
Und ich habe irgendwann mal zu ihm gesagt, Udo, ich habe dich wirklich lieb, aber wenn wir gemeinsam diesen Steg runterrennen, ich merke, ich will nicht mehr neben dir. So, ich will auch einfach selber da runterrennen.
Du willst den Steg.
Ich will den Steg, weißt du? Und das hat sich da gelacht und das ist natürlich etwas, was er krass respektieren kann, weil er das ja selber kennt, dieses Gefühl. So. Und allein auch diese Tatsache, das erleben zu dürfen und zu merken, ich weiß jetzt, wofür ich kämpfe, weil ich will ja diesen Steg. So, ich weiß, wie dieses Gefühl ist, auf diesem Steg zu stehen. Und ich werde dafür einfach weiter kämpfen. Das ist ja auch etwas, was ein unfassbarer Antrieb ist. Weil es ist so ein bisschen, das ist ja blutgeleckt. So, die Geschichte von Musik startet ja meistens, du gründest eine Band mit deinen Freunden, irgendwie, wenn du jünger bist, dann bist du im besten Fall so wie wir auf einem kleinen Dorf. Dann finden das deine Freunde da geil und ein paar Eltern von den Freunden auch. Und dann spielst du da deine Konzerte und dann bist du da so die Helden im Dorf. Und dann so, geil. Und hast du dieses Gefühl schon mal erlebt, wie das ist? Und dann ziehst du in die nächstgrößere Stadt, in dem Fall dann Oldenburg, und dann stellst du fest, die sind viel besser als ich. So, ne? Oder als wir. Sondern ist, scheiße, die sind viel besser. Und dann kämpfst du wieder, weil du dieses Gefühl schon mal geil fandst. Und dann, nein, du musst doch da wieder hin. Und so arbeitest du dich ja die ganze Zeit immer so vor und dadurch wirst du besser und dein Anspruch wächst, also zumindest die meisten Leute, die ich kenne, die haben so dieses, die haben immer diesen Ansporn, egal was sie schon erreicht haben, ist immer so, das geht noch irgendwie eins geiler und sich immer selber was zu beweisen. Und da ist natürlich einfach diese Erfahrung einmal gemacht zu haben, das ist ein unfassbar krasser emotionaler Motor. So. Und dann muss man auch einfach ganz klar sagen, dass das im Vergleich zu Coverjobs natürlich ein unfassbar fair bezahlter, toller Job ist.
Ja.
Unter tollen Bedingungen. mit guten Leuten, professionell. Und das heißt, ich hatte natürlich auch das erste, als die erste Tour kam, hatte ich das erste Mal auch viel mehr Freiheit, mich um mich und meine Stimme und Songs und so zu kümmern. Und das ist natürlich auch etwas, was mir in der Zeit davor nicht vergönnt war. So. Ich konnte halt einfach mich kurz mal um meine Kunst kümmern. Viel mehr, als ich es vorher konnte, wenn du für, ich glaube damals ehrlich gesagt, 6,50 Euro Kellnern gehst. So.
2019 kam dein erstes Album.
Ja.
Es gibt so viele Filter auf dem Weg, wo man hätte aufhören können. Ina hat weitergemacht. 2022 zweites Album. Jetzt das dritte Album Freaks, das auch gleich eingestiegen ist.
Ja, also in den Charts für die Zeit war jedes Album damals irgendwie überraschend. So, das war ehrlich gesagt jedes Mal zu dem Zeitpunkt, was dann passiert ist, überraschend. Ja.
Hat man jedes Mal so einen Ausschlag und trotzdem denkt man, da muss vielleicht noch mehr gehen, weil irgendwie, es ist ein Ausschlag, aber da gibt es irgendwie so eine Decke. So, man ist so eine Künstlerin auf dem Sprung, aber wann springt man denn da? Hast du dieses Gefühl da gehabt oder hast du gedacht, ja, das läuft? Kam nee, doch irgendwann.
Also ich glaube, das ist ja Fluch und Segen zugleich, dass ich dieses Gefühl nie habe.
Ja.
Also ich habe ja nie das Gefühl, ach krass, jetzt lief es aber richtig gut. So, sondern ich bin immer an dem Punkt, wo etwas richtig gut läuft, eigentlich schon eins weiter. So, und ich brauche ganz, ganz viel meine Freundinnen und meine, Menschen, mit denen ich arbeite, um mich herum, die mir immer wieder erzählen, kannst du das bitte kurz mal mit vor einem Jahr vergleichen und dich mal ganz kurz entspannen, dass hier alles auf dem richtigen Weg ist und du einen tollen Job gemacht hast und so. Das ist aber natürlich in meiner Sozialisierung, in meinem Hirn nicht so gut verankert, was wahrscheinlich der Grund ist, weshalb es irgendwie die ganze Zeit wächst.
Hm.
Aber es fällt mir sehr schwer, das zu spüren. Also guck mal, allein die Geschichte, ne? Von ich spiele vor 10 Leuten im Hörsaal zu wir spielen Ende des Jahres Sporthalle. So. Da kann man jetzt ja nicht sagen, dass da keine Entwicklung ist. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, jetzt kam der große Punkt, der was verändert hat. Sondern es waren immer, ich sag mal so, Eichhörnchen-Modus. So eine Nuss nach der anderen, eine Nuss nach der anderen.
Oh, so ein Eichhörnchen hat aber auch was sehr Gehetztes, ne?
Ja. Total. Aber ich habe ja was sehr Gehetztes. Also ich bin Hetzkönigin. Auf jeden Fall.
Mit einem guten Energieumsatz, meinst du?
Ja, ja, ja. Das ist auf jeden Fall. Also Entspannung ist jetzt nicht in meinem Wertekompass so hoch angesetzt. Ich habe den letzten richtig, richtig, richtig krassen Urlaub, an den ich mich erinnern kann. Das war nach meiner Meisterprüfung.
Ja. Yeah.
Also als Belohnung für meine Meisterprüfung war ich 2009 im Urlaub. So. Alles danach war immer wieder für diesen Traum arbeiten. Ich habe das Gefühl, sobald ich stillstehe, vernachlässige ich meinen Traum und bin nicht fair zu mir. So, weil ich am Ende des Tages denke ich so, ja, du gehst nicht respektvoll mit deinem Traum um, den Opfern, die du dafür gebracht hast.
Bei diesen drei Platten gibt es ja so eine Entwicklung dann doch, ne? Ich habe ja schon angedeutet, die erste, das ist sehr Feier des Lebens. Ich höre die und ich sehe dich quasi dabei auch schon live auf der Bühne, während ich die Songs höre, weil die so nach vorne gehen.
Ja.
Auf der aktuellen Freaks habe ich auch so kritischere Töne.
Mhm.
Sogar was Balladenhaftes auch mal dabei. Ist das auch so eine Entwicklung bei dir? Wird deine Cousine älter?
Also natürlich wird deine Cousine älter, weil Ina wird älter. Und es gibt schon Lieder, also wo ich jetzt schon rausgewachsen bin, so gefühlt. Also auf dem ersten Album gibt es ja einen Song wie Kiez oder Kinder.
Mhm.
Das ist nicht mehr mein Thema. Mhm. So. Und deshalb spiele ich den auch nicht mehr live. So, das finden manche Fans schade. Das verstehe ich auch, aber es kommt mir komisch vor. Das heißt nicht, dass ich das Lied nicht verstehe. Es ist überhaupt nur nicht mehr heute, ist nicht mehr mein Thema.
Das fühlst du halt nicht mehr.
Nee, ich bin damit total durch, weil also mit dieser Fragestellung, die ich damals hatte, bin ich halt einfach irgendwie durch. So, die war für den Zeitpunkt immer noch total präsent, aber da auch schon so ein bisschen ein, zwei Jahre altes Gefühl.
Mhm.
Und jetzt würde mich das in keinster Form überfordern. So. Damals war es ja so ein bisschen so eine Überforderung. Und sowas gibt es natürlich, dass man aus so Sachen rauswächst oder sich auch der Standpunkt verändert. Das wäre ja schlimm, wenn nicht. Also das zweite Album hieß ja nicht ohne Grund, ich bleib nicht hier. für mich ist dieses sich weiterentwickeln, das ist für mich ein Grundbedürfnis im Leben. Weil ich bin erstens unfassbar schnell gelangweilt ansonsten. Außerdem glaube ich, dass die Erde sich viel zu schnell dreht und die Gesellschaft sich viel zu schnell weiterentwickelt dafür, dass wir irgendwie so stehen bleiben. Ich kann mit diesem Satz, Stillstand ist der Tod, schon echt doll viel anfangen. Und meine Gefühlslage verändert sich aber ja auch so da dementsprechend mit der Weltlage, mit dem Alter, mit dem, was man so an Erfahrung gemacht hat. Ich glaube, Balladen gab es ja immer für Ina und für deine Cousine. Der Unterschied ist nur, auf dem ersten Album habe ich sie zum Beispiel nicht über mich geschrieben. Habe ich so über jemand anders geschrieben. Auf dem zweiten Album gab es schon auch eine Ballade, aber die war so ein bisschen versteckter. So ein bisschen. Ja. Ich glaube, dass da noch viel kommen wird. Also ich habe aktuell sehr viele Balladen geschrieben. Was es davon aufs nächste Album schaffen wird, weiß ich nicht so richtig. Aber ich werde natürlich ernster. Ich habe diese Party-Themen, auch wenn ich eine richtige Party-Maus bin und jeder, der mich wirklich kennt, weiß, dass das immer noch so ist. Das ist nicht mehr das, was ich in Songs unbedingt so krass verarbeite aktuell. Es kann sich auch wieder ändern. Es kann auch wieder ändern, dass ich sage, es ist mir alles viel zu viel geworden, diese ganze ernsthafte Scheiße. Ich habe jetzt Bock, eine Partyplatte zu machen, dann mache ich wieder das. Ich glaube, das Schöne ist ja einfach, umso mehr Menschen sich für deine Kunst interessieren und dir das Gefühl geben, dass du richtig bist, das macht eigentlich künstlerisch voll frei, wenn man Bock hat, richtig was auszuprobieren. Ich glaube so, gerade bin ich wieder so frei wie beim ersten Album. Ich versuche jedes Album mir die Freiheit zu nehmen, bin mir aber manchmal nicht so sicher, ob das nicht immer, das immer geklappt hat. Aber jetzt gerade denke ich wieder so, boah, ist doch voll geil, ey. Jetzt kann einfach alles machen. So, weil ich finde auch diese Schubladen, so bei Sing mein Song ja wieder auch so aufgefallen, dieses alles in Schubladen stecken wollen. So, ja, der Graf ist so Schlager und Gossip und das. Ist doch fuck egal, ey. Ist Musik, such dir die Lieder raus und die Acts oder was auch immer, die du geil findest. Und den Rest halt einfach die Fresse. Echt. So, wenn du Musik von mir früher besser fandest oder jetzt, ist doch scheißegal. Kommst zu einer Show, guckst dir an, wenn es dir nicht gefallen hat, kommst nicht wieder. So, whatever.
Aber so. Menschen brauchen Schubladen. Und Spotify braucht auch Schubladen.
Damit ja, das sie sich ist
irgendwo
traurig,
reinpacken können, ne?
Ja, verstehe ich. Ich bin da ja auch selber nicht ganz vorgefeiert, dass ich natürlich manchmal auch Menschen in Schubladen stecke oder Dinge in Schubladen stecke. Ich habe eine Schublade für so Technikzeugs. Das
hast du eine Schublade für Hamburg?
Nee. Ich habe keine Schublade für Hamburg. Ich glaube, das, was mir an Hamburg so gefällt, ist, dass es für mich keine Schublade ist, sondern ich mag, dass hier alles so krass nah beieinander ist. Weil es fühlt sich eigentlich an, auch wie mein Dorf früher. Nur, dass in meinem Dorf für mich es nur so zwei Welten gab. Und hier ist so super rich kids neben urban, neben dem, neben Wasser und dann hier Wald und so. Und das ist alles so, das vermengt sich auch irgendwie. Und ich habe das Gefühl, das ist nicht nur so eins. Ich kann in Hamburg eine Stunde mit dem Fahrrad im Kreis fahren und habe ganz, ganz unterschiedliche Eindrücke. So, und das finde ich geil. Es vermengt sich hier ein bisschen mehr. Ich habe es nicht so, ich fühle es nicht so bubblemäßig. Es kann natürlich sein, dass andere Leute es ganz anders wahrnehmen. Aber zumindest das Hamburg, was ich kennengelernt habe, ist nicht so ein krass bubbeliges.
Du hättest auch nach Berlin gehen können damals.
Ich hasse Berlin wirklich wie die Pest. Ich finde Berlin...
Das ist eine Aussage.
Ja, es ist... Also, nein. Okay, jetzt bevor alle BerlinerInnen sich irgendwie angegriffen fühlen, das stimmt natürlich so nicht. Im Sinne von...
Schärfest, du magst es nicht so riesig.
Ich finde, Berlin ist eine geile Affäre. So, Berlin ist ein bisschen so dieses, ich finde Berlin total toll, um da eine Woche hinzufahren. Also ich bin dann so Touristin, so freidrehen, lecker essen gehen, irgendwelche, ne, so die schönen Seiten von Berlin. Aber Berlin ist mir zu abgefuckt. So, und das sage ich als jemand, der wirklich so auf dem Kiez wohnt. Ne? Berlin ist mir einfach zu abgefuckt. Ich habe das Gefühl, die Berliner haben keinen Respekt vom einen Quadratmeter, auf dem man wohnt. Es macht dich fertig. Ich wäre in Berlin untergegangen. Ich wäre richtig untergegangen. So, und das empfinde ich auch so. Ich möchte nicht. Ich habe das Gefühl, wenn ich in Hamburg, wenn es mir in der S-Bahn schlecht gehen würde und ich hätte keine Ahnung, Lebensmittelvergiftung, also True Story von einer Freundin von mir, und man würde da zusammenbrechen und kotzend auf dem Bahnsteig liegen. In Hamburg würden die Menschen helfen. Mein Gefühl. Kann total falsch sein. In Berlin laufen die Menschen an dir vorbei, weil die so viel Scheiße gesehen haben. Schon. Und da möchte ich nicht wohnen.
Also Hamburg ist es, du sagst, du wohnst auf dem Kiez. Hast du da einen Lieblingsort?
Den werde ich auf gar keinen Fall in deinem Podcast verraten. Nee, aber nein, okay, nee, es gibt, also ich sage, ich habe jetzt Angst, ich habe jetzt natürlich sofort an Kneipe oder sowas gedacht, das würde ich nicht sagen. Aber es gibt einen Ort, der quasi, das kann man sagen, was ich in Corona noch mal 1000-mal mehr zu schätzen gelernt habe, weil das war mir vorher gar nicht klar, dass das auch ohne Corona so ist. Nachts, wenn die Touristen weg sind, an den Landungsbrücken spazieren gehen und das mit diesem Gefühl, den Ort für sich alleine zu haben, der ist dann noch so beleuchtet und der Hafen ist so, das finde ich schon ein unfassbar magisches Gefühl. Also an so einem Sonntagabend, wo da wirklich so niemand ist, krass, liebe ich, wie Sau. Sich da auf so einen Poller setzen und da so abhängen, da irgendwie rauchen, nachdenken, aufs Wasser starren, finde ich schon einen unfassbar magischen Ort, ja.
Was machst du, wenn der Schlager-Move ist?
Ich habe ja das große Glück und ich glaube deshalb, Menschen mich manchmal fragen, wie es aushalte, auf dem Kiez zu wohnen. Ich habe das große Glück, dass ich ja meistens arbeite, wenn all diese Sachen sind. Also weil das ist ja immer Sommer, Wochenende, Festivalzeit. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich das schon mal mitgekriegt habe. Ich kriege die Ausläufer mit, wenn ich dann so sonntags aus dem Bus stolper und der Boden immer noch nicht gemacht ist. Aber selbst da, ein Glück fahren die ja schnell mit diesen Wägelchen da meistens durch.
Wo könnte Hamburg besser werden?
Wo könnte Hamburg nicht besser? Also wo kann die Gesellschaft nicht besser werden? So, da könnte ich jetzt bei 1000 Dingen anfangen. Also so mit Fahrradwegen haben wir es ja schon irgendwie einigermaßen ganz gut auf den Weg gebracht, finde ich. Das ist ja schon mal ein bisschen besser geworden, so als in vielen anderen Städten die letzten Jahre. Viel schon ganz geil. Ich finde, also gerade natürlich ein sehr persönlicher Punkt, das ist sehr egoistisch gedacht wieder, Kunst- und Kulturförderung und generell dieses, wie sehr wollen wir Subkultur eigentlich noch aus urbanen Räumen vertreiben, damit sich bloß nur noch reiche Menschen leisten können, irgendwo auch nur ein kleines Atelier oder ein kleines Konzert spielen zu haben oder ein kleines Konzert in einem kleinen Club spielen zu können. Das sind schon Sachen, wo ich ehrlich gesagt unfassbar wütend werde. Also ich habe ja auch damals diese Molotow-Demo, haben wir ja auch gespielt. Das sind Sachen, für die würde es mich jedes Mal wirklich mit Heugabeln auf die Straße kriegen, weil das ist mir selber so wichtig gewesen und immer noch so wichtig, so dieses ganze Clubkultur, Kunst, dass das irgendwie funktioniert. Und da ist Hamburg schon bemerkenswert, das nächste Hotel zu bauen oder ja, dann so Touristenattraktionen. Also ich habe das Gefühl, es wird viel für Touristen und Touristinnen gemacht. So. Und die Menschen, die aber diesen Raum eigentlich mit Leben füllen, die werden ganz schön dolle vergessen und immer so zurückgedreht. Das
ist, die werden so zur Staffage irgendwie, ne?
Ja,
in einigen Stadtteilen.
Ja, genau, das finde ich schon.
Du bist so Kulisse für die BesucherInnen.
Genau, also ich habe so ein paar Beispiele.
Gerade auf dem Kiez.
Genau. Ja, aber auch überall anders. Ich habe so ein paar Beispiele im Kopf, wo ich immer sage, das verstehe ich nicht. Ich sträube mich so ein bisschen dagegen, so zum Beispiel Beispiele jetzt zu nennen, weil manche Menschen werden dann immer besser informiert sein und sagen, ja, aber das geht nicht, weil die politische Lage ist so und so und die Verträge sind ja so und so. Aber also es gibt ja in London auch so Konzepte wie die typischen Touristenattraktionen sind super teuer. Dafür sind Museen umsonst. So, da gibt's ja so Modelle, die funktionieren anscheinend. Und ich verstehe das nicht, warum man das nicht für gewisse Dinge gemacht hat. So, ah ja, irgendwelche Begehungsflächen, wo TouristInnen hoch wollen, kosten Geld. Dafür steigen Mieten nicht für den kulturellen Bedarf, für der da eigentlich mal Leben reingebracht hat. So, das sind alles so Dinge, die check ich nicht. Check ich nicht, werde ich wahrscheinlich nie verstehen, aber das ist ja nicht nur Hamburg, das ist ein kapitalistisches System, in dem wir leben, wo die Schere immer weiter auseinander geht und wo auch die Menschen, die die Macht schon haben, nicht so viel Interesse haben, die wieder anders zu verteilen. So, und darin sind wir leider Gottes, befürchte ich, alle so ein bisschen gefangen und Opfer. Und da ist die Frage, welche Möglichkeiten haben wir, uns daraus zu kämpfen?
Ist Musik eine Möglichkeit?
Ja, natürlich. Also vollkommen 1000-prozentig. Weil was das bewegt, finde ich immer wieder bemerkenswert. Also ich habe eine, ich kann ja nur für mich, für meine, ich weiß nicht, was für ein Mensch ich geworden wäre, wenn die Acts, die ich cool fand und schon immer fand, wenn die nicht eine gewisse Haltung gehabt hätten, mit der ich mich dann beschäftigt habe. Das ist ja schon mal das Erste.
So. Hast du ein Beispiel?
Ja, Toten Hosen. So. Mhm. Ist klar, ist für mich, für meinen, in der Zeit, in der ich groß geworden bin, das war ein Kompass auch in eine gewisse Richtung. So, auf jeden Fall. Und dass natürlich viele Acts, die ich cool fand, dass die tendenziell eher links waren. Das ist so, das, ich bin in einer unpolitischen Familie groß geworden. Ich habe mich mit so Themen nicht beschäftigt. Ich dachte, ich bin ja auch nicht damals in die Ausbildung reingerutscht und das war nicht politisch für mich. Ich wurde politisch durch die Sachen, die ich erlebt habe und die ich, die ich dann einfach intellektuell später unter anderen Gesichtspunkten betrachtet habe. So. Und durch Gespräche mit Menschen, durch Freunde, Familie, Freundinnen, so das, ne, also durch Erfahrung. So, dadurch wurde ich irgendwie politischer. Und ich glaube, dass man damit super viel bewegen kann.
Welchen Song hättest du selber gern geschrieben, vielleicht? Gibt's einen?
Ich glaube, wie fast.
Gehen hätte ich so gerne gemacht, aber die gibt's leider schon.
Ja, da sagen, glaube ich, die meisten Menschen der letzten 20 Jahre, die so aus dem Rock, Punk, irgendwas deutschsprachigen Raum kommen, alle dasselbe, weil das ist einfach Schrei nach Liebe von Ärzten ist das beste Lied, was zu dem Thema geschrieben wurde damals. Ist einfach so.
Dummerweise altert der sehr gut.
Der altert sehr, sehr gut, genau. Und es gibt viele andere Songs.
Es wäre schön, wenn er nicht mehr aktuell wäre, möchte ich damit sagen. Aber ja.
Ja, aber es gibt ja viele Songs, die leider Gottes gut altern. Also wir hatten ja Udo Lindenberg schon, Wozu sind Kriege da? Altert auch erstaunlich.
Absolut richtig, gut. Ja.
So. Ich hoffe, dass ich das irgendwann über eins meiner Lieder auch sagen kann. Keine Ahnung. Ich würde sagen, ich glaube, wenn dann raus an dich, hätte so eine Tendenz, gut zu altern. Leider Gottes. So traurig das ist.
Sagst du nochmal, auf welchem Album es ist, damit die Leute es gleich finden? Ist es auf dem aktuellen?
Nee, der ist lustigerweise auf gar keinem Album, weil das ist eine Zwischen-EP gewesen. Also es war so ein, der ist am Weltfrauentag rausgekommen, weil das ein sehr feministisches Thema ist und ist ein Single einfach nur gewesen.
Können wir aber finden auf den
Gängen. Ja, ne? Das findet man auf jeden Fall. Ist auch Teil von Sing Mein Song. Hat sich ein Glück. Alina, Frieda Gold, hat sich den rausgesucht, wofür ich ihr sehr, sehr dankbar bin, weil wenn sie das nicht getan hätte, wäre dieser Inhalt nicht im Fernsehen gelandet. Und ich bin ja angetreten, um meine Inhalte auch irgendwie im besten Fall im Fernsehen zu vertreten. Und da war ich natürlich gerade in meiner Folge zumindest darauf angewiesen, dass Menschen sich dieses Thema raussuchen.
Ina, worauf können sich denn die Hamburgerinnen und Hamburger in den kommenden Wochen freuen mit deiner Cousine jenseits der Fernsehebene?
Also sie können sich auf jeden Fall darauf freuen, dass ich, glaube ich, ein großes Stück Kiez nach Südafrika gebracht habe. Also ich glaube, es ist in 13 Jahren Sing Mein Song die erste Folge gewesen, die unter einem Dach gedreht werden musste, weil es gestürmt und geregnet hat ohne Ende. Und um es mit den Worten von Dream zu sagen, der Himmel hat so Gas gegeben, gibt so Gas wie Ina. So. Da war auf jeden Fall, ich habe mich sehr, sehr heimisch gefühlt. Wir mussten dann mit so Regenschirmen rauslaufen und es war wirklich Premiere für die. Und ansonsten, ich glaube, man kann sich darauf freuen, dass im Endeffekt, also Fans können sich darauf freuen zu sehen, wie ich eigentlich dann irgendwie am Ende des Tages Punkrock auch aus einem Grafen raushole. Und für mich ist es einfach, ich kann es ja selber nicht so richtig einschätzen, wie die Leute das finden. Ich kann einfach nur sagen, ich fand es künstlerisch eine spannende, super spannende Aufgabe. So, ist einfach schon echt, wenn man das erste Mal nicht vor einem weißen Blatt Papier sitzt, sondern schon vor einem beschriebenen und dann aber trotzdem sein Ding daraus machen muss, das ist schon eine echt andere Aufgabe. Und dadurch sind andere Sachen entstanden. So. Aber seien wir mal ganz ehrlich, ich bin ja schon der kleinste Act da so gewesen. Und deshalb kann man sich, glaube ich, einfach darauf freuen, dass deine Cousine mehr Menschen mitbekommen. So. Und das ist ja für alle, die bisher deine Cousine und mich so mögen, ist das ja eigentlich schön zu sagen, ah, okay, das wird weitergetragen. Das heißt, das, wofür man da hingeht, was man gut findet, das erfahren auch noch mehr Leute. So, die Werte. Das ist ein bisschen, finde ich ganz gut.
Und live, wo können wir dich sehen? Hast du da schon Termine für uns?
Was ja, natürlich. Die Tour ist schon längst im Verkauf. Ja. Es gibt eine große Tour im Oktober. Und Oktober, November, glaube ich. Und den großen Jahresabschluss, wie jedes Jahr im Dezember in Hamburg natürlich. Große Familienfeier. Und was soll ich sagen? Der Abend, die Tour heißt, ich weiß, wie dieser Abend endet. Und das beschreibt eigentlich einen Abend mit deiner Cousine ganz gut, glaube ich.
Wird nach vorne losgehen?
Ja, es wird nach vorne losgehen, es wird laut werden. Es wird sich in den Armen gelegen, es wird geschwitzt, es wird vielleicht geweint. Aber es wird alles in allem ein buntes, schönes, emotionales Fest, wo dann so Wärme am Ende im Herzen übrig bleibt, hoffentlich. So geht's mir zumindest.
Wie hättest du dich eigentlich fit während so einer Tour, wenn so viel geschwitzt wird und
Ich mache ein recht ausgeprägtes Sportprogramm mittlerweile, ehrlich gesagt. Das hat aber mehr damit zu tun, dass ich 2022 mal eine Tour auf Krücken spielen musste, weil ich eine Verletzung hatte, die durch keinen besonderen Anlass, sondern einfach nur durch Überlastung des Körpers, durch einen krassen Release-Zeitraum, Sommer, jeder freier Tag war Videodreh oder irgendwas und Shows spielen gekommen ist. Und das möchte ich nicht, dass mir das wieder passiert, weil das war schon emotional wie körperlich eine heftige Belastung, weil ich die Tour natürlich durchziehen wollte. Und damit das nicht wieder passiert, habe ich ein sehr ausgeprägtes Sportprogramm, was mir aber auch echt mittlerweile total Spaß macht, weil ich fühle mich so geil belastbar. Und das ist ja was ich mag.
Sich geil belastbar fühlen, das finde ich wunderbar. Okay, wir haben eine Tournee, wir haben ein Familienfest. Die letzte Frage, die ich an dich habe, wenn du einen Wunsch frei hättest an dieses Universum und das ist der Bonus, dieser Wunsch wird sogar wahr.
Oh Gott.
Was würdest du dir wünschen?
Boah. Ist das jetzt diese immer so Miss Germany irgendwas Wahl? Weltfrieden.
Nichts anderes habe ich von dir erwartet. Aber
es klingt so platt, aber am Ende des Tages ist es ja irgendwie, geht es ja schon doch ein bisschen darauf zurück, ne? Dass das ja vieles lösen würde. Deshalb viel kleiner, finde ich, sollte man es auch nicht machen, wenn man nur einen Wunsch frei hätte.
Immer hoch hinaus.
Immer hoch hinaus.
So kennen wir das von dir. Finde ich gut. Und hoffen wir, dass dein Wunsch wahr werden möge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß auf deiner Tour.
Dankeschön.
Und ganz viel Erfolg. Ich freue mich auf das, was ich im Fernsehen sehen werde.
Ja, ich mich auch.
Prima.
Danke dir.
Ina Bredehorn, deine Cousine, demnächst irgendwo live in deiner Nähe auf Vox zum Schauen und ab August im Hamburger. Sichert euch eure Ausgabe schon jetzt. Mit Abo verpasst ihr sie nicht und lernt außerdem mit jeder Ausgabe Hamburg noch besser kennen. Glaubt mir, diese Stadt hat unzählige Geschichten zu erzählen. Große, kleine, allesamt besonders. Ich sprach neulich bei einem Netzwerktreffen mit einer Frau, die gezielt nach Hamburg gezogen ist, weil O-Ton, hier selbst schlechte Tage besser sind als gute in ihrer alten Heimatstadt. Hat sie doch recht, oder? Wir nähern uns dem Finale dieser Episode. Grüße und Liebe gehen raus an unseren Sounds and Pods Post-Producer Stefan Enrichkeit, an Laura Matta-Morsch für das Cover-Artwork und natürlich an die gesamte Crew vom Hamburger. Und an jeden und jede einzelne von euch da draußen. Danke fürs Zuhören, für eure Zeit. Das ist die wertvollste Währung überhaupt. Zeit. Wir wissen das. Und genau deshalb gibt es für euch eine extra Packung Liebe. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast, teile ihn mit Freundinnen und Freunden und schreibe uns. Fragen, Themenideen, Anmerkungen, sende das gerne an hello@soundsandpods.studio. Wir freuen uns wirklich. Findet ihr alles in den Shownotes. Die nächste Episode mit Schwerpunkt Kultur und Gesellschaft erscheint am 15. Mai, dann mit einem Gast, der Licht ins Dunkle bringt. In 2 Wochen serviert mein Kollege Boris Rogosch wie gewohnt kulinarischen Hörstoff. Habt ihr eigentlich schon seine Folge mit den exklusiven Gastro-Tipps für diese Stadt gehört? Lohnt sich. Wir hören und lesen uns in Hamburg. Ahoi!
Dies ist eine Produktion von Sounds und Pods Hamburg, Studio für kreative Audioformate.